Direkt aus Europa, Nummer 331, Seite B.
Es ist 12.05 Uhr.
Bayern 2. Tagesgespräch.
Mit Imke Köhler, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ingenieure, Informatiker, Elektrotechniker, Mechaniker, Maschinenbauer und so weiter. In Deutschland fehlen Fachkräfte. Das Bundeskabinett hat deshalb heute Vormittag beschlossen, den Zuzug von hochqualifizierten Ausländern zu erleichtern. Warum fehlen bei uns Fachkräfte? Das ist unser Thema heute hier im Tagesgespräch. Und Sie können jetzt anrufen unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 94 95 95 5. Und unser heutiger Studiogast aus Köln zugeschaltet. Es ist Dr. Oliver Koppel, er ist Arbeitsmarktexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft.
Der Fachkräftemangel betrifft aktuell im Wesentlichen technische Qualifikationen, das heißt, wie Sie bereits erwähnt haben, Ingenieure und MINT-Qualifikationen im Allgemeinen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Insbesondere im Ingenieurbereich ist es so, dass wir im Moment ein Stellenangebot von etwa 95.000 haben und dem stehen an eventuellem Potenzial an Leuten, die diese Stellen besetzen können, gerade mal etwa 20.000 Arbeitslose gegenüber.
Noch einmal die Telefonnummer 0800 94 95 95 5 und die hat gewählt Rosita Wagner aus München.
Ich möchte sagen, die Aussage, dass wir in Deutschland einen Fachkräftemangel hätten haben, das ist eine Falschaussage. Ich wohne in München. Seit Jahren versuche ich hier eine Stelle im IT-Bereich zu bekommen. Es ist vergebens. Ich glaube, dass ab einem gewissen Alter viele Arbeitgeber nicht mehr einstellen wollen.
Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 58.
Sie sind 58. Viele Stellen in Deutschland sind offen, können angeblich nicht besetzt werden. Gleichzeitig gibt es Zehntausende Fachkräfte unter den 3 Millionen Arbeitslosen in Deutschland. Ist wirklich das Alter da nicht eine Barriere?
Das Alter ist zugegebenermaßen natürlich eine Barriere am Arbeitsmarkt. Allerdings muss man sagen, dass insbesondere in den Qualifikationsgruppen, in denen Fachkräfteengpässe vorherrschen, die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen natürlich auch entsprechend gewachsen ist. Die Ingenieurarbeitslosigkeit ist in den letzten 3 Jahren von etwa 60.000 auf jetzt 20.000 zurückgegangen. Und am stärksten profitiert von dieser Rückwärtsentwicklung hat das Segment der über 50-jährigen Ingenieure.
Frau Wagner ist weiterhin auf der Suche nach Arbeit, ja, auch im Ausland. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben im Tagesgespräch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Hallo.
Ja, guten Tag. Hallo, guten
Tag. Sie sind auf Sendung. Was möchten Sie sagen?
Ich wollte sagen, dass wahrscheinlich nicht der ganze Fachkräftemangel, aber ein gewisser Anteil davon schon durch Fachkräfte aus dem Inland behoben werden könnte, nämlich eben durch all diese Frauen, die hochqualifizierte Abschlüsse haben. Es fehlt eben auch dran, diese Frauen nach der Kindererziehungszeit wieder zurück in den Arbeitsprozess zu bringen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Ingenieurin eingestellt hatte und die bleibt jetzt zu Hause, um ihre Kinder die ersten 3 Jahre zumindest zu betreuen, dann muss ich eben den Kontakt halten und dann habe ich hinterher eine hochmotivierte Mitarbeiterin, die wieder einsteigen kann. Und das ist das, was in dem Land irgendwie ja noch gar nicht genug beachtet wird. Denn die Zahlen sprechen ja für sich. Ich habe mittlerweile auch sehr viel Abgängerinnen in den technischen Studiengängen. So ist es ja nicht. Aber hinterher habe ich sie nicht mehr. Die verschwinden alle. Und die Frage ist, warum und wo? Und das sind die Fachkräfte, die auch da sind.
Muss der Arbeitsmarkt flexibler werden?
Ja, die Antwort ist schlicht und einfach ja. Das müssen die Unternehmen tun, das sollten sie auch tun. Allerdings muss man auch sagen, gerade in den technischen Berufen, natürlich ist die Zahl der Ingenieurabsolventinnen in den letzten Jahren etwas angestiegen, aber man muss eben realistischerweise sagen, dass wir uns dort auf einem sehr niedrigen Niveau immer noch bewegen. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ingenieurinnen an allen sozialversicherungspflichtig Ingenieuren liegt gerade mal bei 10%. Ich muss mir als Unternehmen Mühe geben, doch tatsächlich langfristige Personalplanung zu betreiben, was nicht zuletzt dazu führt, dass ich die Leute versuche, langfristig ans Unternehmen zu binden.
Man darf auch nicht vergessen, diese ganzen Flexibilitätsmöglichkeiten, die es gibt. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich bin die ersten 4 Monate ganz zu Hause geblieben. Dann habe ich 10,5 Stunden gearbeitet. Dann habe ich 1 Jahr wieder voll gearbeitet. Seitdem arbeite ich Teilzeit. Je mehr Flexibilität mir mein Arbeitgeber zugesteht, umso mehr Flexibilität bin ich selber auch bereit zu bringen. Das ist nämlich genau das, was ja wahrscheinlich so nicht so gesehen wird, dass die Frauen sich schon auch bemühen würden, möglichst flexibel zu sein, aber es muss auch eine gewisse Flexibilität geboten werden.
Also das ist ein klares Statement. Man ist bereit, viel zu geben, aber man braucht natürlich auch Angebote und Hilfestellung, gerade wenn man zu Hause kleine Kinder zu versorgen hat. Frau Joas, herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und jetzt geht's weiter mit Hubert Scheitenberger aus Regensburg, Professor für Maschinenbau. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen Aspekt hinweisen, der bisher eigentlich nicht zu Wort gekommen ist. Und zwar gab es Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre eine sogenannte Ingenieurkrise. Die Firmen haben innerhalb kurzer Zeit, also Automobilindustrie, Flugzeug und Maschinenbau, haben innerhalb kürzester Zeit keine Absolventen mehr eingestellt und haben die erfahrenen Ingenieure ab 50 versucht, aus den Betrieben zu verdrängen. Und das führte dazu, dass also innerhalb der nächsten 2-3 Jahre die Zahl der Studienbewerber für Maschinenbau zum Beispiel auf ein Drittel etwa abgesunken ist. Und wir haben dann mehrere Jahre lang auf diesem niedrigen Niveau ausgebildet und auch die Zahl der Absolventen ist natürlich dementsprechend zurückgegangen. Und das hat gedauert bis etwa 1999, 2000. Da kam dann also etwa wieder die normale Zahl von Absolventen zustande. Und diese Absolventen, oder die damals nicht ausgebildet worden sind, die fehlen jetzt. Ganz klar. Und zwar fehlen die natürlich noch länger, denn ein Berufsleben dauert ja bekanntlich 30, 40 Jahre lang. Ja. Das heißt also, der Ingenieurmangel, der jetzt ist, zumindest zu einem wesentlichen Teil von der Wirtschaft selbst gemacht.
Das ist zweifellos so. Die Signale, die damals von der Wirtschaft gesetzt worden sind, waren nicht besonders positiv.
Vielleicht setzt nicht nur die Wirtschaft Signale, sondern die Universitäten tun es auch. Elisabeth Lehmann hat sich bei uns gemeldet aus München und möchte etwas zu ihrem Sohn sagen. Frau Lehmann, grüß Sie.
Ja, grüß Sie Gott. Ich höre das Tagesgespräch fast täglich. Ich habe einen Sohn, der fing 2002 an der TU München Maschinenbau zu studieren. Und musste 2004 leider aufgeben, beim Vordiplom, weil er es in einem Fach, hatte er dreimal die Prüfung nicht geschafft. Ja gut, dann wurde er exmatrikuliert. Was mir aufgefallen ist, war, dass unter den Studenten eigentlich wenig Hilfe passierte, auch von den Lehrenden. Sie haben kaum Hilfe bekommen. Und indirekt so zirkulierte unter den Studenten der Verdacht, oder ja, die fingen zu 300 Leuten an zu studieren pro Jahrgang und beim Vordiplom waren sie nur noch 150 circa.
Es wird ausgesiebt.
Unglaublich, unglaublich, natürlich. Und es entstand der Verdacht, dass es ein Ranking gibt, dass man, je mehr man aussiebt, umso besser zu dieser Zeit. Jetzt sucht man natürlich heute händeringend diese jungen Leute. Er hat dann ein halbes Jahr, hat er nichts getan und studiert jetzt sehr erfolgreich Sinologie. Hätte man ihm geholfen, auch von den Professoren bzw. Assistenten, bin ich mir sicher, hätte er auch dieses Studium sehr erfolgreich abgeschlossen.
Professor Scheitenberger ist noch in der Leitung. Ja. Wie schaut's aus, Professor Scheitenberger? Müsste die Universität auch aus Ihrer Sicht der mehr Hilfestellung leisten, zumal das Ingenieurstudium ja als ein sehr schwieriges gilt?
Da gibt es zweierlei zu sagen. Erstens, die Universität, die Technische Universität ist natürlich ein Massenbetrieb. Das heißt also, die Studenten arbeiten in sehr großen Gruppen, 300, 400, 500, teilweise auch noch mehr. Zumindest die Grundvorlesungen in den theoretischen Fächern, die ja auch die schwersten sind, die finden in sehr großen Gruppen statt. Inwieweit es da Tutorien gibt in kleinen Gruppen, das weiß ich nicht. Ich selber bin an der Fachhochschule Regensburg und die Fachhochschule ist ja von vornherein konzipiert auf den Unterricht und Lehrveranstaltungen in kleinen Gruppen, also 30, 40, 50. Und insofern ist es dort schon deutlich, sage ich mal, deutlich familiärer oder es gibt ein deutlich besserer Kontakt zwischen den Lehrenden und den Lernenden. Natürlich haben wir auch entsprechende Ausfälle in den im Vordiplom bzw. in den ersten Semestern. Das liegt natürlich zum Teil daran, dass im Maschinenbau kein Numerus Clausus oder nur ein sehr schwacher Numerus Clausus herrscht. Und es kommen auch Absolventen, die von den schulischen Voraussetzungen her, sagen wir mal, nicht in der oberen Klasse sind.
Wo der Staat was tatsächlich machen kann, ist im Bereich der Qualifikation. Im Bereich der schulischen Bildung, das heißt die Leute, die dann eben in eine betriebliche Ausbildung hinterhergehen, haben wir aber auch das Problem der fehlenden Kompetenzen in naturwissenschaftlich-technischen Fächern. Technikunterricht ist sehr teuer. In Nordrhein-Westfalen habe ich eine Zahl gehört, dass es 0,07% der Abiturienten hatten in ihrer schulischen Ausbildung irgendwann mal Technikunterricht.
Sigrun Scherm hat uns angerufen. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben, Frau Scherm. Und Sie wollen etwas sagen, wenn ich das hier richtig sehe, auf meinem Schirm zum Thema Investieren in Bildung. Das wäre ja genau der Punkt.
Ja, das stimmt. Es muss in ganz Deutschland ein flächendeckendes Angebot für Kindergarten geben. Und dann plädiere ich sehr dafür, dass im Grundschulbereich ein Ganztagesangebot angeboten wird, dass die Kinder, die in der Schule betreut werden, dass die dort Hausaufgabenunterstützung bekommen, dass die Sportangebote bekommen, dass die in einen Arbeitskreis Technik gehen können. Ich finde, dass da viel zu wenig in Deutschland investiert wird. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Diese Erziehungsarbeit, die früher die Mütter daheim geleistet haben, wird nicht mehr geleistet in diesem Maß. Ich sehe, dass die Eltern bei uns im Land einfach mit Erziehung überfordert sind. Erziehung heißt, sich auseinandersetzen, Kraft zu investieren. Das will bei uns keiner mehr. Ist mein Eindruck. Das ist doch bequemer, Geld zu geben oder bequemer, einen Computer hinzustellen.
Herzlichen Dank für Ihre Meinung und fürs Mitdiskutieren. Und wir sind wie immer dann morgen wieder für Sie da, ab 11:55. Bis dahin.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Positive Gewohnheiten verbreiten sich schnell. Dabei ist es gerade mal 6 Monate her, dass Zoll- und Passkontrollen fielen und ein schneller Übertritt auf die jeweils andere Seite möglich wurde. Guben und Gubin sind sich näher gekommen. Eine Brücke über die Neiße sollte den schnellen Verkehr von Ware und Mensch beschleunigen und erleichtern. Doch auch hier zeigt sich, man kann noch so nah beieinander wohnen. Verständigung ist nicht nur eine Sache der Sprache. Da stehen die einen mit fertigen Konzepten, den anderen mit kreativer Spontanität gegenüber.
Das ist die abschließende Krönung, dass vom Prinzip die Grenzkontrollen weggefallen sind.
Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, weil damals die Überschreitung der Grenze irrationaler Stress war. Das wird mal kommen. Es muss zu einer Gewohnheit werden.
Grenze ist völlig weg bei mir. Es ist eine Stadt. Ich fahre so rüber, rüber und rüber.
Man fragt sich immer, ob dich dahinter wirklich keiner stoppt und keiner bremst und kontrolliert.
Zumindest braucht man keine halbe Stunde oder eine Stunde Schlange stehen vor der Grenze. Jetzt kann man besser einplanen. Zum Beispiel das heutige Fußballspiel. Ich bin 5 Minuten vor dem Anpfiff gefahren und wenn die Grenzen wären, da wären, könnte ich mir das nicht leisten.
Polen gegen Deutschland in Guben, 2 Tage vor dem richtigen Europameisterschaftsspiel. Auf dem Platz Schüler der Europaschule, der Bürgermeister von Gubin und der Vize-Rathauschef aus Guben.
Das ist schon wirklich toll, wenn der Bürgermeister von Gubin damit macht. Nicht? Das ist ein tolles Erlebnis.
Die Leiterin der Europaschule, Ulrike Dunkel, steht am Rand des Spielfeldes und freut sich über die gelungene Veranstaltung. Seit 15 Jahren besuchen auch polnische Kinder die Gesamtschule, ab der 10. Klasse bis zum Abitur.
Am Anfang, wir dachten, wir führen die zusammen und es ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber das war nicht so. Es sind schon unterschiedliche Mentalitäten, aber es ist eine Frage der Gewöhnung, denke ich.
Schulleiterin Dunkel blickt ein wenig stolz auf die Nummer 3 im polnischen Team. Bartłomiej Bartczak, seit knapp 2 Jahren Bürgermeister im polnischen Gubin, war selber Schüler der Europaschule. Ein Beweis für die Qualität der Gesamtschule. Trotzdem ist es mit dem deutsch-polnischen Experiment bald vorbei. Das Stadtparlament hat nämlich beschlossen, das Gymnasium zu erhalten und die Oberstufe der Gesamtschule abzuschaffen, weil Guben zu wenige Kinder für 2 weiterführende Schulen hat. Keine Frage, der deutsche Teil der Doppelstadt vergreist.
Das deutsche Teil ist relativ etwas älter als das polnische. Habe ich erfahren, sind 10.000 Leute über 50 Jahre alt. Da gibt es zum Beispiel jetzt 120 Plätze in Kindergarten in Deutschland, in Guben. Wir haben 80 zu wenig. Da gibt es genug Wohnungen, die dann abgerissen werden. Wir haben zu wenig Wohnungen. Wir haben andere Probleme und ich habe andere Probleme.
Nach dem Fußballspiel 3:2 für Polen setzt Bartłomiej Bartczak im plüschigen Chefzimmer des Gubiner Rathauses. Sein Gesicht ist gerötet, er schüttet ein großes Glas Wasser in sich hinein. An der Wand des Büros hängt ein Teppich, der den polnischen Adler zeigt. Auf dem Tisch liegen 2 Handys, am Schlüsselbund hängt eine Plakette mit dem Konterfei des Papstes. Ein halbes Jahr ohne Grenzkontrollen, das begrüßt der 30-jährige polnische Bürgermeister uneingeschränkt. Er weiß aber auch um die Gegner. Deutsche Datschenbesitzer klagen über zunehmende Einbrüche in ihre Kleingärten. Eine Gruppe polnischer Jugendlicher wurde vor kurzem festgenommen. Auch auf der deutschen Seite gibt es Kriminelle, sagt Bartczak.
Auf polnischer Seite gibt es zum Beispiel Müllsünder, die den Müll in Polen entsorgen. Ich habe mit anderen Bürgermeistern gesprochen, die schon gesagt haben, dass es wirklich ein Problem ist.
Der Gubiner Bürgermeister hat an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder deutsches und polnisches Recht studiert, gleich danach eine Freie Wählerinitiative gegründet. Sein Fußballverein regiert jetzt die Stadt, sagen sie in Gubin.
Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ist 31, ich bin 30 jetzt. Damals war ich 28, als ich Bürgermeister geworden bin. Ja, mein Bruder ist zum Beispiel 27, also das jüngste Mitglied. Und es gibt viele junge Leute.
Die junge Truppe hat die Fenster aufgemacht und ein bisschen weite Welt in das verschlafene 17.000 Einwohnerstädtchen gebracht. Der junge Bürgermeister spricht Polnisch, Deutsch und Englisch. Seine Visitenkarte ist 2-sprachig, der Internetauftritt der Stadt 3-sprachig.
Für mich ist es sehr wichtig, dass hier Investoren kommen und hier was passieren wird. Wir haben interessante Grundstücke in Gubin, die relativ billig sind, 2,5-3 Euro pro Quadratmeter. Und es gab schon Anfragen aus England, es gab Anfragen aus Luxemburg, aus Deutschland. Deswegen zumindest in den 2 Sprachen, Deutschland, Deutsch und Englisch, müssen wir das machen. Das ist für mich Standard. Vielleicht machen wir in Zukunft noch Französisch dazu.
Wer von Deutschland aus die große Brücke über die Neiße passiert, der wird auf polnischer Seite in 3 Sprachen begrüßt. Witamy, welcome, willkommen. Den Geiger gibt es kostenlos dazu. Wer die große Neiße-Brücke von Polen aus passiert, der wird nicht begrüßt. Dort prangen lediglich der deutsche Adler und das gelbe Gubner Ortseingangsschild. Eine englische oder gar polnische Version des städtischen Internetauftritts sucht man vergeblich. Die deutsche Seite scheint sich selber zu genügen. Der Werbeprospekt eines neu eröffneten Hotels zeigt allein die Stadt Guben. Die Welt ist an der Neiße zu Ende. Der Bürgermeister besitzt nur eine deutsche Visitenkarte. Klaus-Dieter Hübner ist der Sprache des Nachbarlandes nicht mächtig, hat aber immer gute Ratschläge für das polnische Gubin parat.
Einfach erkennen sollen, dass wir aus unseren Erfahrungen lernen und auch diesen Vorsprung, den wir jetzt haben in der Entwicklungspolitik, auch mit nutzen für ihre Entwicklung. Ich glaube, dass Teile oder einige noch nicht angekommen sind in der EU.
Während der FDP-Politiker, hellbrauner Sommeranzug, weißes offenes Hemd, Sonnenbrille, dies sagt, fällt sein Blick auf die neue Fußgängerbrücke über die Neiße. Ein politisches Ärgernis, diese Brücke. Sie soll eigentlich Guben und Gubin stärker verbinden, ist aber zum Zankapfel geworden zwischen Deutschland und Polen. die beiden Bürgermeister.
Am Anfang haben wir recherchiert, welche Behörde wo zuständig ist, und dann haben wir das an die deutsche Seite geschickt und gesagt, Baugenehmigung hier, wasserrechtliche Genehmigung hier. Trotz hat die deutsche Seite die polnische Baugenehmigung nicht geholt.
Ich habe es noch niemals erlebt, dass für ein Bauwerk zwei verschiedene Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Und unsere polnischen Damen und Herren meinten, sie müssten eine Baugenehmigung erteilen, was wir nach wie vor heute bestreiten.
Nun liegt der Streitfall im Warschauer Infrastrukturministerium. Der deutschen Seite droht eine Strafe von 50.000 Euro wegen einer fehlenden polnischen Baugenehmigung. Damit nicht genug. Gestritten wurde auch über die Frage, wer die Brücke künftig warten soll.
Die deutsche Seite wollte, dass die polnische Seite das übernimmt. Man kann das nicht übernehmen, weil wieso sollen wir eine deutsche Brücke unterhalten?
Die deutsche Seite hat eingelenkt, wird sich in Zukunft um die Pflege der Fußgängerbrücke über die Neiße kümmern. Dieses Zugeständnis erfolgt allerdings nicht ohne einen Seitenhieb auf die polnische Seite. Bürgermeister Klaus-Dieter Hübner.
Ich glaube auch, dass wir die bessere Erfahrung haben, das bessere handwerkliche Können, um diese Brücke weiterhin zu warten. Wir werden es machen. Ich streite mich nicht um die Wartung deswegen. Ich glaube, Sie haben ausreichend zu tun mit der Entwicklung Ihrer Theaterinsel. Das sollten Sie mal angehen. Da habe ich Ihnen sehr viel geholfen.
Des Bürgermeisters Blick fällt hinüber nach Polen, auf die andere Seite der Neiße. Auf der Insel in der Mitte des Flusses stand einmal ein Jugendstiltheater, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Mehr als 60 Jahre danach liegen immer noch Teile der Säulen und Kapitelle achtlos im Gras herum.
Wir wollten den Teil, was Sie hier sehen, auch gleich mitgestalten. Wir wollten die Säulen stellen. Das war letztes Jahr und da wurde uns gesagt, das machen wir selbst. Ja, Sie sehen, die liegen heute noch da, ist ungefähr jetzt ein Dreivierteljahr her.
Klaus-Dieter Hübner schüttelt mit dem Kopf. Aus den Worten des Gubener Bürgermeisters hört man sein Unverständnis heraus über die Nachbarn, über die polnische Mentalität. Klaus Pocher hat eine Erklärung dafür.
Die Deutschen kommen dann meistens mit irgendwelchen fertigen Konzepten, wie sie so sind. Die Polen als spontane, vielleicht etwas unstrukturiert, aber dafür sehr kreativ. Sie sind dann vielleicht überrascht mit diesen fertigen Konzepten und sehen sich eben vor die Wahl gestellt. Aha, wir müssen jetzt, können wir jetzt bei euch mitmachen oder eben nicht.
Klaus Pocher kennt die unterschiedlichen Mentalitäten. Er lebt in Guben mit einer Polin zusammen. In Kürze erwartet die Familie ihr zweites Kind. Der Kulturwissenschaftler und Übersetzer sitzt auf der idyllischen Neiße-Insel, blinzelt in die untergehende Sonne, die Pappeln rauschen im Wind. Als ich Kind war, sah es hier ganz anders aus, sagt der 39-Jährige.
Dass quasi die Städte mit dem Rücken zueinander eher standen und auch die Sicht hier gar nicht bestand, weil alles bebaut war. Ja. Hier entlang der Grenze der Neiße war sozusagen gar kein Blick zu Polen gegeben, sondern alles Fabrikgelände, Gubner Wolle.
Die Gubner Wolle ist pleite, wie fast alle früheren DDR-Unternehmen in der Stadt. Die Kommune schrumpft dramatisch. Von ursprünglich 36.000 Einwohnern sind nur noch 20.000 übrig. Jeder Fünfte ist arbeitslos. Viele Gubener sehen sich als Verlierer der Einheit. Ihre Randlage in Deutschland begreifen sie als zusätzlichen Nachteil.
Also viele sehen das einfach so als Schicksal, mit dem sie sich abfinden müssen, besonders auf deutscher Seite. Und ich denke, man kann das eben ganz gezielt nutzen, weil es eben viele Vorteile hat und Leute anlockt und so einen Austausch ermöglicht. Das kann man hier sozusagen vor Ort üben und dadurch sozusagen Pionierarbeit leisten, die für die Zusammenarbeit beider Länder ja auch irgendwie wichtig ist.
Klaus Pocher hat mit deutschen und polnischen Freunden den Verein Gubien gegründet. Eine vorweggenommene virtuelle Vereinigung der beiden Städte Guben und Gubin. Niemiecki Polska, deutsch-polnische Leitkultur, steht auf seinem T-Shirt. Die Gubiener sind schon ein bisschen weiter als die Europaschule. Statt Deutschland gegen Polen spielen zu lassen, treten bei ihrer Olympiade zwei deutsch-polnische Mannschaften gegeneinander an.
Die Idee, die dahinter steht, dass nicht Nationen gegeneinander kämpfen, sondern eine Mannschaft schon aus zwei Nationen sich zusammensetzt. Eben unsere Stadt Gubien, wie wir das nennen, das mentale Gubien. mit ihrer Mannschaft, die aus Polen und Deutschen besteht, kämpft gegen eine zweite deutsch-polnische Stadt, nämlich Sopot, bestehend aus Frankfurt an der Oder und Sobice.
Sehr geehrte Państwo, szanowni Damen und Herren, bardzo się cieszę, że mogę wszystkich tutaj powitać. Ich freue mich sehr, dass wir Sie hier alle begrüßen können. Hallo ludzie. Szczególnie jako pierwszy chcę jeszcze osobiście powitać. Nochmal zuerst möchte ich den Bürgermeister, meinen langjährigen Freund aus Sopot, Herrn Władysława Müller, da powitać.
Grinsen auf allen Gesichtern, als sich die selbsternannten Bürgermeister von Gubien und Sopot begrüßen. Eine Kanufahrt auf der Neiße, eine Tandemtour durch Guben und Gubin sowie ein Fußballspiel stehen auf dem Programm der Olympiade.
Also seien Sie alle herzlich eingeladen. Bardzo zapraszam.
Zaczynamy. Olimpiada jest otwarta. Die Olympiade ist eröffnet, ja?
Forza Gubien.
Sopot zawsze przodem.
Die Mannschaften überqueren die neue Fußgängerbrücke über die Neiße, eilen zu ihren Kanus. Beim Fußballspiel am Nachmittag ist auch Jakub Barczak dabei, der jüngere Bruder des Gubiner Bürgermeisters. Auch er hat in der Gubener Europaschule sein Abitur gemacht und an der Viadrina in Frankfurt-Oder studiert. Ihm gehört das Verdienst, den wohl ersten polnischen Fanclub für eine deutsche Bundesligamannschaft gegründet zu haben, für Energie Cottbus.
Wir fahren zu den Spielen nach Cottbus. Die Interesse für Bundesliga ist sehr groß in Polen. Aber natürlich haben die Leute, die polnischen Zuschauer, etwas Angst, weil sie nicht wussten, wie man die Karten erwerben kann, wie man dahin fährt, ist man da sicher oder nicht.
Und da Jakub Barczak Deutsch spricht, hat er sich um alles gekümmert. Ein deutscher Fanclub für eine polnische Mannschaft scheint unvorstellbar. Ein polnischer Fanclub für eine deutsche Mannschaft ist zumindest ungewöhnlich. Der 27-jährige Jurist sieht das pragmatisch. Die Farben von Energie Cottbus sind schließlich rot-weiß, sagt er, genau wie die polnische Flagge. Außerdem,
wenn wir aus Gubin die polnische erste Liga sehen würden, dann müsste man 140 Kilometer wegfahren. Und das ist natürlich weit. Deswegen ist die 40 Kilometer nach Cottbus, das sind ganz wenig.
Mit Jakub Barczak unterwegs durch Gubin. An der Neiße springen die Veränderungen seit dem Wegfall der Grenzkontrollen sofort ins Auge. Während auf deutscher Seite noch die grauen Abfertigungshäuschen der Bundespolizei stehen, sind sie auf polnischer Seite bereits zurückgebaut worden.
Hier, wo ich stehe, waren Kabinen von den Zöllner, deutschen und polnischen Zöllner. Und ich sehe das zum ersten Mal, dass hier dieses Zaun abgebaut wurde. Und ich freue mich, dass es endlich mal weg ist und man kann hier ruhig gehen und spazieren.
Das Rathaus auf polnischer Seite ist ein imposanter Renaissancebau, im Zweiten Weltkrieg zerstört, im sozialistischen Polen wieder aufgebaut. Die von der SS in Brand gesteckte evangelische Kirche direkt nebenan wurde einfach liegen gelassen. Mehr als 60 Jahre lang verschandelte die Ruine das Zentrum der polnischen Stadt. Günther Kwiel rüttelt an der Eingangstür, öffnet das Schloss. Der Deutsche Günther Kwiel und der Pole Jakub Barczak setzen sich gemeinsam ein für den Wiederaufbau der früheren Gubener Haupt- und Stadtkirche. Nicht als Kirche, sondern als deutsch-polnisches Begegnungszentrum. Eine große Aufgabe bot doch das imposante Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert einmal Platz für mehr als 1700 Gläubige. Die Spinnen, haben sie in Guben und Gubin gesagt, als Günther Kwiel vor 2 Jahren mit diesen Plänen an die Öffentlichkeit ging.
Das will ich auch gar nicht verhehlen, weil das so eine gewaltige Aufgabe ist, die kann man sich sonst normalerweise, kann nur ein Verrückter vornehmen, eigentlich ein anderer, kaum geeignet.
Der kugelrunde 65-Jährige war vor seiner Pensionierung Finanzchef der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er kennt sich also aus mit dem deutsch-polnischen Verhältnis und den Fallstricken einer nicht immer stabilen Freundschaft, speziell zwischen Guben und Gubin.
Beide sind ja Problemstädte. Sie liegen mitten in Europa und trotzdem in einem toten Winkel. Ja? Und wenn die nicht verstehen und wenn sie nicht langsam lernen, aufeinander zuzugehen, aber alle, ja, haben sie keine Chance hier. Und das muss man rüberbringen.
Günter Kwiel winkt hinüber zum Gastwirt der benachbarten Rathausschenke. Der grüßt zurück und ruft auf Deutsch, wohnen Sie jetzt hier? Kwiel bricht in schallendes Gelächter aus.
Wohnen Sie hier? Wie schön hier wohnen wir da. Sehr schön, war. Fragt mich wohl, ob ich schon hier wohne, war.
Günter Quiel setzt den blauen Bauhelm auf und wirft einen prüfenden Blick in das ausgeräumte Kirchenschiff. Nur die Außenwände und die Säulen stehen noch, von oben grüßt der blaue Junihimmel. 60 Jahre lang durfte hier die Natur schalten und walten, wie sie wollte. Entstanden ist ein Wald, gewachsen auf 2000 Tonnen Schutt und Geröll. Den Wald haben deutsche und polnische Helfer in den letzten Jahren gerodet, den Schutt aus dem Kirchenschiff geräumt. Am Nachmittag, anlässlich des Gubener Frühlingsfestes, wird Quiel die Türen der Kirchenruine für Besucher öffnen.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Das ist zu zeitlich, oder?
Zu zeitlich. Und zwar...
Wenn ich bin Deutsch.
Ach, ich bin wunderbar. Aber erstmal dzień dobry und entschuldigen Sie, ab 14 Uhr.
Ab 14 Uhr.
Ab 14 Uhr ist auf bis 18 Uhr und morgen auch.
Aha.
Ja, und wir freuen uns, wenn Sie kommen. Ja?
Okay.
Gut.
Wir kommen später.
Günter Quiel träumt davon, im Sommer den Fußboden zu begradigen, die Löcher auszufüllen und im Winter die Türen zum ersten gemeinsamen Weihnachtsmarkt zu öffnen. Wenn alles gut geht, werden Jakub Bartschak und Günter Quiel Ende August die Außenminister Polens und Deutschlands zu Gast haben. Die beiden Politiker haben die Schirmherrschaft über den Wiederaufbau der Stadtkirche übernommen. Vielleicht hat es die deutsche Seite ja bis dahin geschafft, die Grenzanlagen zurückzubauen und auf der großen Neiße-Brücke ein Willkommensschild für polnische Besucher aufzubauen. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu einer gemeinsamen Stadt in zwei Ländern, ein halbes Jahr nach Abschaffung der Grenzkontrollen.
Es braucht noch etwas Zeit, bis das eine Gewohnheit ist, bis sie gewohnt sind, dass es keine Grenze gibt, dass sie vor allem keine Angst in den Kopf haben.
Das ist, wie gesagt, für mich also ein absoluter Höhepunkt, dass ich jetzt jeden Moment, wenn ich will, fahren kann.
Ja, es ist doch eben mental auch noch so eine Mauer dadurch durchbrochen worden, dass man eben auch die andere Seite so ein bisschen für sich mit in Anspruch nehmen kann. Das heißt, natürlich nicht als Besitz, sondern einfach so als seine Stadt das mit betrachten. Und das höre ich auch von vielen Leuten, die das so machen.
Eine Stadt, Sie merken das auch, weil die Neiße hier an der Stelle so klein ist. Ja, empfinden Sie das überhaupt nicht hier, sondern hier ist eine Stadt, da können Sie machen, was Sie wollen.
Das deutsche Guben und das polnische Gubin. Annäherung mit Hindernissen. Ein Ländereport aus Brandenburg von Claudia van Laak.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai. Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 330. Freiberg ist eine Stadt in Sachsen. Sie hat 43.000 Einwohner, ist also keine Großstadt, aber auch keine Kleinstadt. Das Theater soll das älteste Stadttheater auf der ganzen Welt sein, das ununterbrochen von der Stadt finanziert wird und immer noch spielt. Dieses Theater hat sich Freiberg schon 1790 geleistet. Damals hatte die Stadt wegen des Silberbergbaus viel Geld. Im Festsaal der Stadt hatten damals schon seit mehr als 60 Jahren Theateraufführungen stattgefunden, ehe das Stadttheater gegründet wurde. Der städtische Festsaal ist überm Ratskeller. Erbaut wurde das Haus 1546 als Kaufhaus. Da haben Tuchmacher, Kürschner und Schuster ihre Waren angeboten. Schuster machen Schuhe, sind also Schuhmacher und reparieren Schuhe. Kürschner machen aus den Fellen vieler Tiere Leder und Pelze. Tuchmacher stellen Tuche und Stoffe her und handeln damit. Aber die Schuhmacher machten, was sie verkauften, alles selber. Die meisten Schuhe machten sie auf Bestellung aus Leder, das man sich beim Kürschner aussuchte. Die Freiberger Bergakademie wurde zur Erforschung der wissenschaftlichen Grundlagen des Silberbergbaus gegründet. Daraus ist eine technische Hochschule geworden und da beschäftigt man sich nun besonders mit regenerativer Energie, zum Beispiel mit der Herstellung von synthetischem Kraftstoff aus Biomasse. bis 2015 soll Freiberg zu einer Stadt der Energie werden. Dass man an der Bergakademie auch Klimaschutz und Umweltschutz studieren kann, ist ein großer Vorteil für Firmen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Fürs Examen schreiben die Studenten Diplomarbeiten und die Ergebnisse mancher Examensarbeiten können die Firmen gut verwenden. Andererseits hat die Bergakademie von der Zusammenarbeit mit Firmen den Vorteil, dass die Studenten dort Praktikumsplätze bekommen. Da finden sie dann auch Themen für ihre Examensarbeit, die wirklich etwas mit der Praxis zu tun haben und eine Bedeutung für die Zukunft haben und nicht nur reine Wissenschaft sind. Das ist für die Studenten interessant und dadurch entdecken sie auch, was sie nach dem Examen machen können. Die Bergakademie wurde 1765 gegründet, um Ingenieure und andere Spezialisten für den Silberbergbau auszubilden und ist schon seit 200 Jahren für wissenschaftliche Arbeit bekannt, die auch praktische Bedeutung hat. Wenn Probleme oder Teile von Problemen gelöst werden, dient das dem Erkenntnisfortschritt und der wissenschaftlichen Entwicklung, hilft aber auch den Unternehmen. Bei einer Firma, die eng mit der Bergakademie zusammenarbeitet, plant und installiert man Solarheizungen. Dadurch kann man den Öl- und Gasverbrauch für Heizung und warmes Wasser in einem Einfamilienhaus um 50% senken. Da entwickelt man aber auch schon Solarhäuser, die 100%ig mit Sonnenenergie geheizt werden. Um in einem Einfamilienhaus die Öl- und Gasrechnung um die Hälfte zu reduzieren, muss man 13.000 bis 15.000 Euro investieren. Ein Solarhaus, bei dem man das ganze Jahr überhaupt keine Ausgaben für Heizung und warmes Wasser hat, kostet schlüsselfertig, also so, dass man da nur noch den Schlüssel ins Schloss zu stecken braucht und gleich einziehen kann, etwa 220.000 Euro. Der Unternehmer, der solche Häuser liefert, legt großen Wert darauf, dass seine Ingenieure und Monteure die Sprache der Kunden sprechen. Um die Menschen zum Nachdenken anzuregen, verwendet er in der Werbung auch ungewöhnliche deutsche Formulierungen statt überflüssiger Anglizismen. Wenn er zum Beispiel von seiner Internetseite spricht, sagt er, das sei sein Netzauftritt. Vor allem geht es ihm aber darum, dass seine Mitarbeiter lernen, sich einfach und allgemeinverständlich auszudrücken. Dann werden sie von den Kunden besser verstanden und das bringt der Firma einen Wettbewerbsvorteil, denn je verständlicher sich die Monteure bei der Einweisung der Kunden in die Bedienung einer technischen Anlage ausdrücken, umso weniger Reklamationen und Beschwerden kommen hinterher von den Kunden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 330. Danke.